Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Charlene Rogal.
Hallo zusammen, es geht hier um Freundschaften und zwar um die, wo es einen deutlichen Altersunterschied gibt. Was das für eine Rolle spielt, dazu hört ihr später eine Psychologin. Als erstes gucken wir uns aber eine besondere Vater-Tochter-Beziehung an. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen verwirrend. Also schließlich soll es ja heute hier um Freundschaft gehen. Aber genau darum geht es auch bei Elena und Mathieu Carrière. Elena Carrière ist Model und Entertainerin. Sie ist 23. Ihr Vater, der Schauspieler Mathieu Carrière, der wird dieses Jahr 70. Eine typische Vater-Kind-Beziehung hatten die beiden nie. Mathieu sei ein Freund, sagt Elena, ihr Vorbildkumpel. Ich habe die beiden gefragt, woran macht ihr denn fest, dass es keine klassische Papa-Tochter-Beziehung ist, sondern eine Freundschaft?
Also ich glaube, wenn man noch jung oder in einem jugendlichen Alter ist und sich da selber noch nicht so reflektieren kann oder noch nicht tut, kriegt man eher das Feedback von außen. Mir haben meine Freunde immer zum Beispiel auch früher in Italien, wo die Väter auch wirklich sehr väterlich waren, dann irgendwie da mit ihren Anzügen vor der Schule standen und ihrer Zigarre und die Kinder dann abgeholt haben. Dann wurden erstmal Hausaufgaben gemacht, ne? Und dann sitzt man so am Tisch. Und meine Freunde haben mir halt immer, wenn sie zu mir nach Hause kamen, zu Mathieu auch zum Spielen zum Beispiel, zum Playdate auch immer gesagt, boah, du dein Papa, das ist irgendwie voll cool und wir kennen das gar nicht so. Und da habe ich so das erste Mal so mitbekommen, ah, okay, vielleicht sind andere Kinder anders mit ihren Vätern.
Obwohl du dich auch manchmal geschämt hast.
Nicht? Natürlich habe ich mich geschämt.
Wenn ich mit meinem Roller und mit dem Hund ankam und dann auf dem Boden lag vor der Schule.
Voller dann, Schokolade.
Ja, und dann war es schon nicht einfach für dich.
Und Mathieu, in welchen Aspekten schätzt du die Freundschaft zu Elena?
Das hat damit zu tun, dass von Anfang an zwischen uns eine Form von Grundvertrauen bestand und von Anfang an Elena sehr, ja, erwachsen ist ein falsches Wort, aber eben auf Augenhöhe.
Ja, Mathieu hat nie so mit mir gesprochen, wie man es so klassisch kennt, dass irgendwie ältere Menschen mit Kleinkindern sprechen. Ne? Also dieses Verhätscheln und sowas, das gab es halt gar nicht. Es war halt immer auf Augenhöhe und das macht er bis heute. Und das hat mir halt auch immer das Gefühl gegeben, dass ich ehrlich zu ihm sein konnte, was alles angeht. Also es gibt zwischen uns auch irgendwie keine Tabus. Wir haben immer schon uns gegenseitig alles erzählt, auch wenn es vielleicht indiskret war, wenn es in dem Moment irgendwie dazu beigetragen hat, dass die Ehrlichkeit vertieft wurde oder das Vertrauen zueinander, dann fanden wir es gut, wenn viel kommuniziert wurde.
Und polarisiert euer enges Verhältnis auch manchmal? Wenn ihr sagt, ja, ihr habt da keine Tabus, alle Dirty Secrets werden da ausgespuckt voneinander?
Ja, also meistens.
Es macht meistens Spaß.
Es macht sehr viel Spaß. Bei meinen Freunden war immer schon irgendwo, hat das immer schon polarisiert, aber nicht auf eine negative Art und Weise. Ich meine, ich habe damals, als meine Freunde meinen Vater kennengelernt haben, saßen die dann alle der Reihe nach hier, weißt du das noch, als ich nach Deutschland gezogen bin. Da war ich 15 und dann saßen die alle hier im Wohnzimmer. Ohne dass ich die eingeladen habe, kam ich von der Schule, sitzen hier plötzlich irgendwie nacheinander 6 Leute und reden mit Mathieu über ihre tiefen psychologischen Probleme. Und ich war so, Entschuldigung, nutzt ihr gerade meinen Papa als Therapeut, ohne dass ich was davon wusste.
Ja, ihr habt ja auch zusammen mit deinen Freunden, Elena, da habt ihr auch in der WG zusammengelebt, ne?
Ja, genau. Also das kam dann irgendwann danach, als dann irgendwann etabliert wurde, dass Mathieu ein sehr, sehr lockeres Verhältnis auch zu Jugendlichen hatte, weil er immer gerne, was wurdest du immer gerne genannt?
Familienonkel.
Genau, das war sein Ziel. Er wollte mal gerne Familienonkel sein. Und als das dann irgendwann klar war und bekannt wurde, dann hieß es halt, okay, wir brauchen eh ein paar Untermieter in unserer Bude. Wir hätten gerne mal ein paar verrückte Jugendliche. Das ging auch ein paar Jahre gut.
Na, Elena war ja ein Schlüsselkind. Sie hatte also 2 Schlüssel immer bei sich. Für die Wohnung zur Mutter und für die Wohnung zum Vater. Und für mich war es auch eine Möglichkeit, meine Tochter oft zu sehen, wenn sie hier ihre Freunde besuchen kam.
Ah, ein rein egoistischer Grund natürlich.
Elena, verhältst du dich eigentlich unter Mathieus älteren Freunden erwachsener? Weil Mathieu hat mal gesagt, er fühlt sich in deinem Freundeskreis irgendwie jünger.
Ja, das fand ich auch immer ganz schön eigentlich. Also ich habe immer gespürt, dass wenn viele junge Leute um ihn herum waren, dass er sich dann auch total irgendwie, er ist total aufgeblüht und das hat ihn natürlich auch jünger fühlen lassen. Ich glaube, das ist halt so, wenn man sich mit Menschen umgibt, die älter sind als einer selbst, dann passt man sich an und umgekehrt auch. Aber bei seinen Freunden, ich kenne hauptsächlich die ein bisschen jüngere sind.
Ich glaube, es war sehr basisdemokratisch, man könnte auch sagen urchristlich. Wir haben uns alle immer geduzt und das hat auch dazu geführt, dass wir auch voneinander dauernd lernen.
Was lernt ihr voneinander?
Ich habe von Elena Italienisch gelernt. Ich habe von ihr gelernt, weniger impulsiv zu sein. Ich habe von ihr gelernt, vor allem gelassener zu sein. Und das Allerwichtigste, ich habe gelernt, dankbarer zu sein.
Obwohl, ich muss sagen, meine stolzeste für mich selbst Errungenschaft ist, dass Mathieu seit Oktober letzten Jahres kein Fleisch mehr isst
und kein Alkohol mehr trinkt.
Und ich bin da sehr, sehr, ja, das freut mich mit am meisten, weil es natürlich auch um seine eigene Gesundheit geht. Und wenn ich hier so ein bisschen meine Fühler oder meine Samen sehen konnte, dann bin ich sehr froh.
Ja, der Einzige, wenn du vorhin von Nachtpolarität gefragt hast, das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen macht manchmal, ist, dass Elena sich mehr Sorgen um mich macht, als ich mir um sie.
Ja, Elena, du hast ja mal gesagt, du bist der Boss in eurer Beziehung. Jetzt sagt Mathieu, du bist diejenige, die dich viel sorgt. Wie passt das zusammen?
Also Boss würde ich jetzt, habe ich glaube ich so jetzt noch nicht gesagt. Also viele andere sagen halt, wenn man uns beide wie ein verheiratetes altes Ehepaar sieht, dann bin ich so der alteingesessene Mann irgendwie in der Beziehung. Ich kommandiere Mathieu sehr viel herum. Ich bin ein bisschen herrisch. Das tut mir auch oft leid. Wir haben auch heute tatsächlich über Trigger und sowas gesprochen. Ich glaube, das kommt halt auch von dieser Rolle, in der ich mich irgendwo extrem doll sehe, aus irgendwelchen, ja, wahrscheinlich in der Kindheit liegenden Gründen, dass ich mich halt um meine Eltern kümmern muss. Und bei Mathieu ist es halt ganz besonders so, weil meine Mutter ist halt erstmal auch ein Ticken jünger. Das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass ich mir dann weniger Sorgen mache. Aber die hat halt auch einen unglaublich starken Mann an ihrer Seite. Und bei ihr denke ich mir halt auch in letzter Zeit irgendwie so, ja, das läuft schon. Und bei Mathieu denke ich mir halt, wegen seiner chaotischen Art mache ich mir halt so oft Sorgen einfach, dass er Dinge vergisst, dass er sich selber irgendwo vergisst, dass er geklaut wird. Das weiß ich nicht. Einfach irgendwie so kleine Sachen, die natürlich gut laufen, weil er hat ja auch vor mir überlebt.
Wenn du dich in dieser Beziehung wie ein alten Mann fühlst, kann ich nur sagen, ich fühle mich dadurch
wie eine junge Frau.
Sehr oft wie eine junge Frau und bin da sehr dankbar dafür.
Ah, das finde ich toll.
Elena, was nimmst du denn von Mathieu mit? Das Chaos scheinst du dir nicht abzuschauen?
Ja, doch, auch ein bisschen. Ich habe von Mathieu auf jeden Fall ganz viele unbewusste Charaktereigenschaften natürlich mitgenommen. Zum Beispiel eine krasse Stärke oder auch irgendwo ein extrem dickes Fell, gerade wenn es um die Öffentlichkeit zum Beispiel geht. Also ohne seinen Einfluss hätte ich auch auf jeden Fall nicht vor 4 Jahren Topmodel so gut bewältigen können, auch mit dem ganzen medialen Druck, der danach irgendwie stattgefunden hat. Mhm. Ich glaube, ich behandle alle Menschen, die ich treffe, gleich. Und das habe ich auf jeden Fall auch von ihm gelernt. Das hat er immer schon gemacht. Also es gibt natürlich auch ein paar negative Aspekte, aber die beleuchten wir jetzt hier einfach mal nicht.
Welche zum Beispiel?
Nö, das überlassen wir für unseren Podcast,
Mathieu. Negative
Dinge
gelernt?
Nee, gelernt nicht, aber
daraus gelernt.
Genetisch vielleicht. Ja, genau, daraus gelernt.
Also ich müsste sehr lange nachdenken, um dir negative Attribute zu geben. Also das macht mir manchmal richtig Sorgen.
Diese
Beziehung hat sehr wenig Ambivalenz.
Elena, du hast ja gerade auch angesprochen, du fühlst dich manchmal in der Funktion, dass du so, ja, um deine Eltern nicht sorgen müsstest oder um Mathieu. Was entgegnet ihr denn Leuten, die finden, Eltern und Kinder, die sollten nicht befreundet sein, sondern Eltern sollten Eltern sein?
Ich kenne solche Leute. Es wurde mir jetzt so in der Hinsicht noch nicht gesagt. Klar, jedem das Seine. Ich glaube, auch für manche Vater-, Tochter- oder Vater-Sohn-Modelle ist so eine Art von Beziehung, also eine klassische, sage ich jetzt mal, Beziehung besser. Und die brauchen das auch. Ich persönlich finde, für mich hätte es nicht besser laufen können. Meine Mutter war sehr bemutternd und hat sich auf dieser Ebene extrem gekümmert, wo ich bei Mathieu halt einfach ein bisschen freier war, auf einer kreativeren Ebene mich irgendwie auszuleben und zu entdecken. Ich hätte es echt nicht besser selber mir gewünscht.
Die Leute sind eher beeindruckt, als dass sie es kritisieren.
Elena, du hast ja gesagt, Mathieu hat viele jüngere Freunde. Wie sieht's denn bei dir auf der anderen Seite aus? Hast du auch viele ältere Menschen, mit denen du befreundet bist?
Ich hatte halt immer sehr viele einzelne, unterschiedliche Freunde in unterschiedlichen Altersklassen. Aber vor allem hatte ich halt immer meine Peergroup, mein Rudel sozusagen, meine Gang. Da war ich eigentlich immer so ein bisschen in der Mitte. Oder ja, vielleicht schon habe ich zu den Jüngeren gezählt, aber da war jetzt nie jemand älter als vielleicht 3-4 Jahre älter. Die Einzelnen habe ich dann eher irgendwie danach so kennengelernt. Tatsächlich war das bei Männern auch immer so. Ich hatte bis jetzt eigentlich immer nur welche, die sich so im Rahmen der plus 4 Jahre maximal irgendwie befanden. weil ich auch glaube, dass natürlich ist es inspirierend, auch mit Leuten zu sein, die irgendwie älter sind, aber nicht dauerhaft, weil man dann auch vielleicht gerade als 14-, 15-Jähriger gar keine Zeit hat, auch einfach vielleicht mal seine Pubertät auszuleben, ne? Weil man immer das Gefühl hat, man muss irgendwie sich älter machen, als man ist.
Aber mit Mathieu hat es ja ganz gut hingehauen. Elena und Mathieu Carrière haben über ihre Freundschaft mit Altersunterschied gesprochen. Sie trennen 46 Jahre.
Deutschlandfunk Nova. Älter oder jünger? Welchen Altersunterschied habt ihr zu euren Freundinnen oder Freunden? Und wie wichtig ist das Alter überhaupt in Freundschaften? Ab 21 Reporterin Magdalena Neubich hat euch in Berlin-Schöneberg das mal gefragt.
Unterschiedlich. An der Uni lerne ich jüngere Leute kennen und auf der Arbeit. Meine Freunde da sind älter als ich.
Ich glaube eher älter als jünger. Weil ich in der Kindheit viel mit meinen Cousinen abgehangen habe. Und die sind halt ein bisschen älter, also ich glaube so 5 Jahre älter als ich. Und dadurch habe ich auch deren Freunde ein bisschen kennengelernt.
In meinem Alter. Ich meine, wenn man gerade auch Student ist, trifft man viele Leute, die gemeinsame Interessen haben. So kommt das halt, ne?
Glaubst du, dass Alter überhaupt eine Rolle spielt, wie man sich mit jemand versteht?
Ja, auf jeden Fall. Die Humorebenen sind sehr unterschiedlich. Und wenn man selbst nicht breit gefächert ist oder bereit ist, halt sich auf andere einzustellen, ist es schon manchmal peinliches Schweigen. Aber sobald man offen ist für alle, dann sehe ich da kein Problem.
Ich glaube, das macht nichts aus. Ich meine, wenn man sich auf demselben Augenlevel unterhalten kann, macht das Alter keinen Unterschied.
Mit Jüngeren ist man teilweise eine andere Gruppendynamik. Und ja, bei Älteren finde ich, dass man teilweise so aus deren Lebenserfahrungen so ein bisschen profitieren kann.
Ja, wenn der Flow stimmt, dann stimmt er halt. Und wenn nicht, dann nicht.
Deutschlandfunk Nova.
Charlotte Roach und Lena Meyer-Landrut sind beste Freundinnen, das zeigen sie ja gerne. Und was vielleicht erstmal so ein bisschen stutzig macht, ist der Altersunterschied. Charlotte Roach ist 41 und Lena ist 28. Warum kommt ein großer Altersunterschied bei Freunden eigentlich so selten vor? Darüber habe ich mit Julia Hamann gesprochen. Sie ist Psychologin und Professorin an der Uni Vechta. Julia, warum haben wir eigentlich so wenig Freunde, die nicht in unserem Alter sind?
Üblicherweise sind Freundinnen sich sehr ähnlich in ganz vielen Bereichen. Also die haben einen ähnlichen Bildungsabschluss, die haben ähnliche biografische Erfahrungen, häufig auch das gleiche Geschlecht. Und Alter ist eine der Variablen, die eben nicht typischerweise sehr unterschiedlich ist. Ich glaube, es liegt daran, dass es häufig was mit sehr unterschiedlichen Lebenssituationen zu tun hat. Also wenn man sich vorstellt, eine Person ist Anfang 20 und die andere ist Mitte, Ende 30, dann fängt die eine vielleicht eine Ausbildung an und die andere Person hat Kinder oder bekommt Kinder oder arbeitet ganz viel. Das heißt, da passen vielleicht die Lebensentwürfe zu dem Zeitpunkt nicht gut zueinander.
Wie wichtig ist denn in der Freundschaft genau diese gemeinsame Lebensphase?
Es gibt, glaube ich, sehr viele Möglichkeiten, sich im Alltag auszutauschen. Und das sind ja für Freundschaften häufig sehr relevante Sachen. Also darüber zu reden, welche Probleme habe ich gerade, was passiert mir gerade Tolles, was passiert nicht so Tolles. Da ist es natürlich schön, jemanden zu haben, der oder die in einer ähnlichen Situation ist und das nachvollziehen kann oder auch schon mal erlebt hat oder sich zumindest vorstellen kann, das zu erleben. Und gerade wenn man nochmal darüber nachdenkt, wie sehr sich beispielsweise das Leben ändert, wenn man total Vollzeit berufstätig ist oder Kinder bekommt und wie das Leben davon abweicht, wenn man gerade zum Beispiel angefangen hat zu studieren, dann passieren da einfach sehr, sehr unterschiedliche Dinge im Alltag.
Sind denn so Freundschaften dann anders, wo es einen großen Altersunterschied gibt?
Das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, aber hypothetisch glaube ich, dass in dem Moment, wo FreundInnen entscheiden, FreundInnen zu sein, also eine Freundschaft zu gründen, selbst wenn der Altersunterschied so groß ist, dann wäre es meines Erachtens so, dass die Personen sich entscheiden, dass sie sich eben genau für diese spezifische Person entscheiden, dass also andere Dinge ausschlaggebend sind und eine besondere Sympathie vorherrscht oder die Persönlichkeit so wichtig ist oder es eben gerade interessant ist, diese unterschiedlichen Lebensphasen zu begleiten.
Vielleicht auch so ein bisschen wie in einer Liebesbeziehung, wenn man da von so außen rauf guckt und da gibt es einen großen Altersunterschied, dass es dann halt eben irgendwas anderes ist, was die beiden Menschen miteinander verbindet. Vielleicht auch so in einer Freundschaft, ne?
Genau, das kann ich mir auch gut vorstellen. Bei Freundschaften ist das ja auch ähnlich tatsächlich wie in Liebesbeziehung. Man sucht sich ja eine Person zur Freundin oder zum Freund aus, wo einen die Persönlichkeit fasziniert. Die andere Person ist so ganz einzigartig für einen. Und dann ist es von außen vielleicht gar nicht so sehr wahrnehmbar, was die Personen ineinander sehen.
Wir hatten hier heute Vater und Tochter, die miteinander befreundet sind und das auch so ganz klar über sich sagen. Wann und wie kann denn sowas funktionieren?
Das kann sicherlich funktionieren, wenn man eben sich entscheidet, dass das verwandtschaftliche Verhältnis, das ja auch manchmal ein Fürsorgeverhältnis eben ist, dass das nicht an erster Stelle steht, sondern gemeinsame Interessen zum Beispiel vorherrschen, also zusammen auf Konzerte gehen oder Sport machen oder Ähnliches, was man eben auch in Freundschaften macht. Aber die Frage ist immer, wann entscheiden wir uns eine bestimmte Beziehungsform, also zum Beispiel zu einer Kollegin oder zu einem Kollegen, umzudeuten und zu sagen, jetzt ist diese Arbeitsbeziehung weniger relevant als das, was ich freundschaftlich in der Person sehe. Und ich glaube, da braucht es eine gewisse Entwicklung zu, bis man soweit ist.
Nochmal zurück zu Freundschaften mit großem Altersunterschied. Gibt es da ein Machtgefälle oder nicht immer so ein bisschen eine bestimmte Rollenverteilung?
Es gibt in Freundschaften fast immer auf verschiedenen Ebenen ein Machtgefälle. Das ist tatsächlich leider nicht so gut untersucht, inwiefern das relevant ist oder auch im freundschaftlichen Alltag relevant wird. Das ist natürlich auch anzunehmen für Freundschaften mit einem großen Altersunterschied, weil man ja von außen vielleicht auch immer wiederum sagen würde, ja, die eine Person ist erfahrener, die kann eher Ratschläge geben oder ist sowas wie eine Mentorin oder ein Mentor. Aber gleichzeitig kann natürlich auch es genau andersrum sein. Ne? Also man könnte sich ja auch vorstellen, dass eben aus der Perspektive der jüngeren Person zu erzählen, die dann eben, was weiß ich, mehr Ahnung hat, was gerade in ist oder was irgendwie ein gutes Leben ausmacht außerhalb von Erwerbstätigkeit oder Ähnlichem.
Glaubst du, wir sollten offener sein für Freundschaften mit einem großen Altersunterschied?
Ich glaube, wir sollten offen sein für Freundschaften, die insgesamt unterschiedlich sind. Also offen sein, Personen zu treffen, die nicht die gleichen Erfahrungen, Biografien, den gleichen Status haben wie wir selbst, weil es immer öffnet, die Perspektiven von anderen Menschen kennenzulernen und denen zuzuhören, was für die relevant ist. Also zu sagen, ich lerne Personen kennen, die haben Rassismuserfahrungen gemacht oder Personen, die haben Erfahrungen mit Sexualität gemacht, die nicht als Norm gilt. Und natürlich kann Alter oder sollte oder möchte ich Alter als eine dieser Variablen gerne ins Feld führen, die dazu führen kann, dass wir eine größere Offenheit für die Erfahrungen und Lebenssituationen von anderen Menschen haben.
Und würdest du dann auch sagen, das ist dann immer ganz klar einzuordnen als eine Freundschaft?
Ich glaube, dass diese Freundschaften, die über einen größeren Altersabstand entstehen, häufig in bestimmten Kontexten geschlossen werden. Denn die Frage ist ja, wo lernen wir FreundInnen kennen?
Genau.
Das ist eben häufig in Ausbildungssituationen oder, was weiß ich, wenn Kinder klein sind, andere Eltern oder. Aber es gibt eben auch zum Beispiel die Möglichkeit, natürlich im Beruf Freundschaften zu schließen. Und da ist ja die Möglichkeit gegeben, dass es einen größeren Altersabstand gibt. Ich glaube, die Frage ist immer, überlebt eine Beziehung, dass sie den Kontext wechselt? Also überlebt eine Beziehung, die ich als freundschaftlich bezeichne, auch, dass ich diesen Arbeitsbereich verlasse und nicht mehr Kollegin oder Kollege bin? Und dann ist das sicherlich eine Freundschaft und vorher kann das ja auch so eine Mischform sein. Also es ist ja auch total schwer zu sagen, ab wann ist jetzt eine Beziehung zu einer anderen Person wirklich eine Freundschaft, wann ist es noch Bekanntschaft, wann ist das eher eine Nachbarschaft oder eine Arbeitsbeziehung.
Ja, ich habe jetzt gerade eher so in die Richtung gedacht, wenn ich mich jetzt mit der, weiß ich nicht, Nachbarin meiner Oma anfreunde, die so alt ist wie meine Oma. Mhm. Oder wenn ich mich mit der unterhalte und irgendwie entsteht da so ein freundschaftliches Verhältnis, ob man dann sagen kann, ja, das ist dann irgendwann eine Freundschaft oder ob es irgendwie dann doch eher so eine Mentorinnengeschichte ist.
Na, ich glaube, da ist das Spannende, dass es so eine Außenperspektive ist. Ne? Also wenn wir von außen drauf gucken, dann wirkt es so ungewöhnlich, dass wir in Frage stellen, ob das eine Freundschaft sein kann oder nicht, weil wir davon ausgehen, das ist doch irgendwie komisch, das ist doch anders.
Genau, beim ersten Moment irritiert es so, ne? Es ist genau. Eigentlich Quatsch vielleicht.
Genau, aber das würden wir ja niemals tun, wenn zwei gleichaltrige Personen uns sagen, wir sind jetzt Freundinnen und Freunde. Man kann eh von außen sehr schwer und man kann auch als Forscherin übrigens sehr schwer einschätzen, ist eine Freundschaft wirklich eine Freundschaft? Was macht denn wirklich, wirklich, wirklich eine Freundschaft aus? Und deswegen würde ich als Forscherin und auch als Privatperson immer sagen, wenn andere Leute mir sagen, das ist meine Freundin, dann ist es die Freundin.
Warum dann auch anzweifeln? Wir entscheiden ja selbst, wer für uns zum Freundeskreis zählt oder eben nicht. Psychologin und Forscherin Julia Hamann war das über Altersunterschiede in Freundschaften. Darum ging es heute. Ich finde es ja total bereichernd, Freunde oder Freundinnen in einem anderen Alter zu haben. Bei mir ist es dann auch egal, ob es jünger oder älter ist. Es klingt cheesy, aber wenn sich so zwei Seelen finden und verbinden, dann ist es doch irgendwie wurscht, wie alt die Menschen dazu sind. In diesem Sinne, bleibt offen. Das war's mit der Ab 21 mit mir, Charlene Rogay. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.